Unser Supporter für diese Podcast-Staffel ist Bionade. Habt ihr es schon mitbekommen? Bionade macht jetzt auch Eistee. Und zwar in den zwei fruchtigen Geschmacksrichtungen Pfirsich und Zitrone. Aber keine Sorge, die Mission bleibt die gleiche. Auch der Eistee ist zu 100% natürlich, enthält keinerlei künstliche Zusatzstoffe und hat wenig Zucker. Und das Beste, er schmeckt genau wie echter Eistee. Also, worauf wartet ihr? Überzeugt euch selbst. Vielen Dank an Bionade für den Support. Weitere Infos zu Bionade findet ihr natürlich in den Shownotes. Wie kann ich was bewegen, ist ein Podcast und dein Weg in das politische Engagement. Denn wir zeigen Folge für Folge eine andere Möglichkeit, aktiv zu werden, für eine Sache einzutreten und sich zu beteiligen. Mein Name ist Raul Krauthausen und ich bin Inklusionsaktivist. Heute frage ich, wie kann ich was bewegen bei Campact? Campact, das hat man doch schon mal gehört, oder? Aber du weißt vielleicht noch nicht, was genau Campact macht. Campact beschreibt sich selbst als Kampagnenorganisation. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, öffentlichen Druck durch Kampagnen zu mobilisieren. Und zwar sowohl online als auch offline, im Netz wie auf der Straße. Stehen wichtige politische Entscheidungen an, werden von Campact Kampagnen ins Leben gerufen.
Ja, ich bin Christoph Bauertz, habe vor bald sind 20 Jahre Campact gegründet und war aber auch davor schon viel in sozialen Protestbewegungen aktiv gewesen. Die Anti-Atom-Proteste, damals noch gegen Castor, als man noch auf der Straße saß. Oder auch damals die Proteste gegen den Irakkrieg 2003. Und glaub sehr daran, dass man mit Engagement von Menschen im Netz und auf der Straße politisch was verändern kann und habe große Freude daran, das mit vielen anderen immer wieder gemeinsam zu machen. Es braucht gute Leute in Bewegung und für mich war es eben der Weg dorthin und da bin ich, glaube ich, gerade in einer Position, wo ich viel verändern kann und deswegen bin ich da erstmal glücklich. Aber es braucht genauso gute Leute in der Politik und das ist natürlich ein Problem, dass viele sich diesen Knochenjob nicht mehr antun wollen. Dass man da unter ständiger medialer Beobachtung ist, rund um die Uhr Dingen und ja, natürlich auch die Konkurrenz mit anderen Politikerinnen. Dafür gibt es bestimmt gute Gründe, dass das so ist, aber es ist natürlich hart. Und das gab ja jetzt gerade die Tage, Michael Roth, der aussteigt, Michael Roth von der SPD, Sven Christian Kindler von den Grünen, Tauber bei der CDU, alles Leute, die irgendwann gesagt haben, ich bin dem Druck im politischen Betrieb nicht mehr gewachsen. Und das ruft natürlich auch dazu auf, da schon zu gucken, dass man nicht mehr so hart miteinander umgeht, dass man eben auch nicht die Nächte durchverhandelt, dass man Kinder und Politiker in sein miteinander kombinieren kann. Weil wir brauchen da gute Leute und wir brauchen nicht nur Karrieristen. Es gibt, glaube ich, beides. Es gibt etliche Politikerinnen, wo ich den Eindruck habe, die sind intrinsisch motiviert. Gerade ein Sven Christian Kindler, der gerade bei den Grünen aufhört, für mich der Politiker schlechthin, der intrinsisch motiviert ist. Und es gibt natürlich die Karrieristen, die vor allem sich irgendwo sonnen wollen und dann so ein Zerrbild von PolitikerInnen abgeben. Aber auf jeden Fall braucht es gute PolitikerInnen und es braucht gute Leute in Bewegung. Und das kann dann ein gutes Zusammenspiel werden, gerade in Zeiten, wo wir unsere Demokratie verteidigen wollen oder müssen und wo es um so große Fragen geht wie die Klimakrise.
Campact will genau dann am Start sein, wenn gesellschaftliche Veränderungen möglich sind.
Die meisten machen sich nicht bewusst und ich vielleicht auch nicht immer, wie katastrophal es eigentlich steht. Ja, also die Klimafrage, wenn man das zu Ende denkt, wenn man das 100 Jahre nach vorne denkt, wenn das so weiterläuft, wie es gerade läuft, dann werden riesige Landstriche überflutet. Ich habe das nochmal die Tage nachgelesen. Der Worst Case ist 2,5 Meter Meeresspiegelanstieg bis 2100. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass um die 10% der Weltbevölkerung fliehen muss, weil er in diesen Küstenregionen nicht mehr leben kann. 10% der Weltbevölkerung sind 1 Milliarde Menschen. Wenn ich sehe, was das gerade auslöst, wenn nur wenige Menschen sich über das Mittelmeer aufmachen und wie sehr das die AfD befeuert, stellt man sich mal vor, 1 Milliarde Menschen müssen irgendwie fliehen. Nur wegen dem Meeresspiegelanstieg, dann noch um den Äquator herum, möglicherweise dicht besiedelte Regionen, unbewohnbar, weil es so heiß wird. Also wenn man das zu Ende denkt, was das für Menschen bedeutet, oder dann habe ich den Eindruck, die Klimakrise ist einfach wahnsinnig unterschätzt. Oder auch die Tage kamen, die größte Massenbleiche von Korallenriffen. Und wenn wir 2 Grad erreichen, Klimaerwärmung, und das ist wohl kaum mehr zu verhindern, sind über 90% der Korallenriffe tot und erbleicht. Und das ist der Regenwald unter dem Meeresspiegel von der Artenvielfalt. Also das ist das größte Artensterben seit den Dinosauriern. Diese Dimension machen sich viele nicht klar. Und wie schnell plötzlich Krisen eben dann auch sich beschleunigen können. Und das ist ja eben nicht das Einzige, wenn ich schaue, wie sehr Demokratien im Stress sind, wie sehr autoritäre Regime zunehmen, wie massiv die Kriegsgefahr gerade erhöht ist. Da kann man schon richtig frustriert werden und sagen, es hilft ja alles nichts und es wird doch alles immer nur schlimmer. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder diese Momente, wo man den Eindruck hat, ja, es gibt so Kipppunkte im Klimabereich, wo alles schlimmer wird, und es gibt gesellschaftliche Kipppunkte, wo es auch plötzlich Änderungen, Dinge sich verändern, wie man es nicht sich hätte vorstellen können. Ich kann mich gut erinnern, 2018 war das, zu Beginn dieses Hitzesommers. Da sollte die Kohlekommission tagen über den Kohleausstieg. Wir haben gesagt, bundesweit müssen wir jetzt mobilisieren nach Berlin. Das war ein Hitzesommer, aber genau an dem Tag hat es in Berlin geregnet. Das Wetter war schon mal schlecht für eine Demo und am Ende kamen da 3.000 bis 4.000 Leute. Für eine bundesweite Demo dafür, dass wir aus der Kohle aussteigen, das absolute Fiasko. 5 Monate später, Hambacher Wald, 50.000 auf einem Acker im Nirgendwo.
Katrin Henneberger liegt am Boden. Sie kann nichts sehen. Der Polizist hat ihr das Pfefferspray direkt in die Augen gesprüht. Der Schmerz ist unvorstellbar. Die junge Frau kann sich nicht mehr orientieren. Um sie herum wildes Geschrei und die Geräusche dumpfer Gewalt. Panik. Hier blind auf dem Boden inmitten dieser Schlacht fühlt sie sich ausgeliefert, schutzlos. Sie schreit um Hilfe. In jeder Sekunde kann sie wieder ein Stiefeltritt oder ein Schlagstock der Polizei treffen. Plötzlich fühlt sie einen Griff. Jemand packt sie, dann eine vertraute Stimme. Es ist eine Aktivistin, die Katrin herauszieht. Der Hambacher Forst liegt zwischen Köln und Aachen. Er ist 40 Quadratkilometer groß, bis 1978 die Rodung für die Braunkohle beginnt. Im Jahr zuvor kauft die Rheinbraun AG, die später von RWE übernommen wird, den 12.000 Jahre alten Wald. Das Land NRW begründet den massiven Polizeieinsatz damit, dass der Brandschutz im Wald durch die Baumhäuser und die Aktivistinnen nicht eingehalten werden könnte. 86 Baumhäuser und unzählige Barrikaden werden mit großen Maschinen und sehr viel Aufwand entfernt. Der Einsatz für den besseren Brandschutz kostet das Land und damit alle Steuerzahlerinnen in NRW einen 2-stelligen Millionenbetrag. Dieser offensichtliche Trick wird als Lüge enttarnt. Es ist ein Vorwand für den milliardenschweren Kohlekonzern RWE, nicht für die Räumung seines Waldes aufkommen zu müssen, wie es juristisch korrekt wäre. Stattdessen soll das Land NRW zahlen, also die Steuerzahlerinnen. Diesen Schluss lassen 2 Gutachten zu. Sie werden vom NRW-Innenministerium im Vorfeld der Rodung in Auftrag gegeben. Sie sollen mögliche Rechtsgrundlagen für eine Räumung finden. Sprich, RWE will, dass der eigene Wald geräumt wird, möchte aber nicht für die Kosten aufkommen. Das Land sucht nun Gründe, damit es selbst räumen und somit bezahlen darf. Die Gutachten zeigen auch, RWE hat die Räumung zuvor erfolglos bei den zuständigen Kommunen beantragt. Die Suche nach einem Grund für die Räumung ist darauf eine klare Reaktion. Eine andere Frage kommt nun im Spätsommer 2018 wesentlich tagesaktueller daher. Der Kohleausstieg ist längst beschlossen. Es ist nachgewiesen, dass die Kohle aus dem bestehenden Tagebau bis dahin ausreicht. Die Rodung des Waldes ist also völlig unnötig. Geht es dann hier nicht um reine Profitgier? Rhetorische Frage. Natürlich tut es das. Normalerweise ist der Wald ein Ort der Ruhe. Wer hier spaziert, hört üblicherweise den Wind, die Vögel, jedes Knistern am Boden. Jetzt sind es andere Geräusche, die durch den Wald hallen. Schreie, Beschimpfungen, Polizeiansagen, Motorsägen, Bagger. Es ist noch früh an diesem Samstag, den 6. Oktober 2018, als Katrin Henneberger im Hambacher Wald plötzlich etwas anderes hört. Es kommt aus der Ferne und es nähert sich dem bedrohten Waldstück. 50.000 Menschen, die sich vor den Wald gestellt haben, erzählt Katrin Henneberger. Wir hätten es uns nie träumen lassen, dass so viele Menschen kommen. Das zu erleben, wie in der Bevölkerung plötzlich die Stimmung kippt und alle sagen, es ist doch total absurd, dass dieser Wald jetzt gerodet wird. Wir machen uns jetzt auf und wir stellen uns solidarisch dahin. Katrin und die anderen Aktivistinnen im Wald sind nach der wochenlangen Auseinandersetzung mit der Polizei mit ihren Kräften am Ende. Wer weiß, wie lange sie noch durchgehalten hätten. Dies war ein Auszug aus dem Buch »Wie kann ich was bewegen?« von Raul Krauthausen und Benjamin Schwarz.
Ganz viele Aktivisten, die in den Bäumen waren, die gesagt haben, das kann doch jetzt nicht sein, dass dieser Hambacher Wald für die Kohle abgeholzt wird. Und also nach 5 Monaten sind halt plötzlich 50.000, mehr als 10-mal so viele Leute, alle Medien bundesweit berichten. Und noch ein Jahr später, im September 2019, sind plötzlich 1,4 Millionen gegen die Kohle und für das Klima auf dem Weg, Fridays for Future auf dem Höhepunkt. Das zeigt, wie schnell doch gesellschaftliche Stimmung sich verändern kann. Und am Ende kam dann ein Kohleausstieg raus, der auch nicht optimal ist, aber der die Sachen total beschleunigt hat. Und jetzt werden die Erneuerbaren ausgebaut. Also es gibt auch Riesendynamiken nach vorne. Und das ist das, was ich dann doch immer wieder hoffe. Und auch wenn ich den letzten November anschaue, da war ich tief frustriert, dass mit der AfD in einer solch dominanten Position gar nichts mehr gesellschaftlich vorangeht. Und dann gibt's eine Korrektivrecherche. Und dann innerhalb von 2 Wochen sind plötzlich Millionen auf der Straße und in 316 Orten wird an einem Wochenende plötzlich protestiert in den kleinsten Dörfern. Das zeigt, wie schnell plötzlich auch sich eine Stimmung drehen kann und die AfD rutscht um 5% in den Umfragen ab und ist plötzlich in der totalen Defensive. Das gibt mir dann immer wieder Hoffnung, auch wenn die Krisen so heftig sind. Ja, ich glaube, es braucht immer beides, damit politische Veränderungen entsteht, aber ich glaube, sehr viel PolitikerInnen können eigentlich nicht handeln, häufig, wenn es nicht politischen Druck und auch politische Zustimmung gibt. Das haben wir jetzt bei der Klimafrage gesehen, nicht? Wenn ich die Europawahl anschaue, vor 5 Jahren, das war eine riesen Klimawahl. Da waren Fridays for Future mit Hunderttausenden auf der Straße. Alle Parteien haben sich überboten, wer mehr beim Klimaschutz macht. Die FDP wollte es für den Markt machen, die SPD ein bisschen sozial, die Grünen konsequent, die Linke noch konsequenter. Auch die Union hat ganz viel von Klimaschutz geredet. Und danach kam in Europa ein riesen Klimaschutzprogramm, der Green New Deal unter einer CDU-Kommissionspräsidentin. Viel häufig gar nicht genügend hier beachtet, wie viel von Europa in Richtung Verbrenner aus, Schluss mit der Kohle, rein die erneuerbaren Energien, investieren in eine Transformation, wie viel da gerade passiert. Und dann kippt die Stimmung. Kaum mehr Leute sind auf der Straße, Bauernproteste bestimmen alles. Und plötzlich, seit einem Jahr, räumt die EU-Kommission und das Parlament Klimaschutzvorhaben, Umweltvorhaben und so weiter ab. So, und das zeigt, glaube ich, in dem Moment, wo Protestbewegungen richtig was machen, kann man irre viel erreichen. In dem Moment, wo eine Zustimmung oder die Bewegung nicht mehr so stark ist, können wir vielleicht später noch drauf gucken, warum, wird Politik kaum mehr handeln. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass es Protestbewegungen gibt, ganz viele Veränderungen, dass Frauen ein Wahlrecht haben, dass ArbeitnehmerInnenrechte gestärkt wurden, dass wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind, dass wir gerade aus der Kohlekraft aussteigen, dass Gentechnik nicht mehr auf unseren Feldern ist. Das ist alles ohne große Protestbewegungen nicht denkbar und die Politik muss dann häufig handeln, wenn der Druck so hoch ist. Wir hatten es gerade von Fukushima. Damals eine schwarz-gelbe Bundesregierung, die den Atomausstieg rückgängig machen wollte. Und dann, weil wir dann auf der Straße waren, plötzlich 8 Reaktoren sofort ausgeschaltet hat und den Atomausstieg wieder massiv beschleunigt hat. In anderen Ländern ist nach Fukushima nichts passiert, weil nur in Deutschland hat es diese großen Proteste gegeben und das zeigt nochmal, wie wirkmächtig Bewegungen sind. Und das war für mich dann persönlich auch das Ding, ich will da was machen, wo ich am meisten bewirken kann. Und ich glaube, mit Protestbewegungen im Netz und auf der Straße kann man richtig einen Unterschied machen.
Aber wie macht Campact das? Campact bietet Menschen Werkzeuge und Reichweite, um ihre Anliegen in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken und auf die Straße zu bringen. Dies geschieht durch gut organisierte Kampagnen, die darauf abzielen, ein breites Spektrum von Menschen zu mobilisieren und politische Entscheidungen direkt zu beeinflussen.
Wir haben immer lange gesagt, wir sind eine Bürgerbewegung, wir sind auch eine Kampagnenorganisation. Aber was es auf jeden Fall an Commitment gibt, sind Menschen, die uns fördern. Wir haben jetzt fast 120.000 Menschen, die uns im Durchschnitt mit einem Betrag von 130 Euro im Jahr fördern. Das gibt also sowas wie 15 Millionen Budget. Damit kann man was machen. So, und damit kann man natürlich auch ein Team von, wir sind, glaube ich, jetzt so 110, 120 Hauptamtliche, die dann eben ganz schnell aktiv werden. Und kann man damit finanzieren. Und man kann ganz viel konkret dann sagen, okay, wir wollen jetzt wieder zur Europawahl Großdemos überall im Land machen. Das kostet viele 100.000 Euro, wenn an 200 Orten Bühnen aufgebaut werden sollen, Lautsprecheranlagen aufgebaut werden sollen. Da machen auch die Bündnisse vor Ort immer ganz viel. Aber wir sagen, okay, denk das noch mal ein Stück größer. Da werden ja vielleicht 100.000 kommen. Also lass uns noch mal große Zeitungsanzeigen schalten. Lass uns in den sozialen Netzwerken Anzeigen schalten, damit richtig viele Leute das erfahren. Also ich glaube, über unseren Verteiler und auch über die Finanzkraft von Campact können wir häufig Proteste hebeln und auf ein anderes Niveau heben. Und das sind dann die Verstärker, die es dann häufig braucht. Aber das Ganze funktioniert eben immer nur mit einem breiten Bündnis, wie wir jetzt bei den Europademos jetzt von den Gewerkschaften über Sozialverbände, Umweltverbände, flüchtlingspolitische Organisationen, Fridays for Future, alle zusammen haben, um ein breites Bündnis zu machen und ganz stark vor Ort aufgehängt, ganz stark als Grassroots-Movement, die wir halt als Campact befördern. Ja, die Idee von Campact stammt aus den USA. Damals wurde Move On gegründet, 1998, schon ein Vierteljahrhundert zurück. Bill Clinton war in der Regierung. Es gab die Lewinsky-Affäre und alle haben nur über den Sexskandal von Bill Clinton geredet und nicht mehr über die großen politischen Fragen. Und dann gab es so ein paar Aktivisten aus dem Silicon Valley, die haben gesagt, Move On, let's talk about politics again. Und haben eine Organisation, nee, haben eigentlich nur eine Petition gestartet, die sich Move On nannte. Und 10.000 Leute haben unterschrieben. Das war damals was völlig Neues. Sowas, eine Petition gab's vorher noch gar nicht. Und das hat sich super schnell viral damals per E-Mail verbreitet. Und dann haben die gesagt, da scheint ja ein Potenzial zu sein, dass man sozusagen auch übers Netz Politik beeinflussen kann. Tja, und damals dann ein paar Jahre später, Irakkrieg, da hatten wir den Eindruck, Move On gibt wirklich einem anderen Amerika ein Gesicht. Also den vielen Menschen, die damals aufgestanden sind gegen die Bush-Administration, gegen diesen völlig ungerechten Krieg. Wir sind darüber geflogen, haben uns das angeschaut und waren begeistert und haben gesagt, ja, das ist genau was, was man eigentlich hierher bringen muss. Weil es eben ja für Menschen, die erstmal wenig Zeit haben, die Familie haben, die in der Ausbildung sind, die tief im Beruf sind, trotzdem Möglichkeiten gibt, aktiv zu werden. Also dass man sich nicht entscheiden muss, nichts zu tun oder in die Bürgerinitiative zu gehen und da zweimal die Woche hin und voll Riesenengagement, sondern dass es das, was dazwischen gibt. Und das war eigentlich die Idee von Campact, Menschen über die Mittel des Internets aktiv werden zu ermöglichen. Mittlerweile haben wir 3,5 Millionen Menschen im Verteiler und rufen die immer wieder auf und sagen, das muss aber gemeinsam gehen. Also sowohl Protest im Netz als auch Protest auf der Straße, das immer wieder gut zusammenzubringen.
Die Gründung von Campaq im Jahr 2004 wurde stark von der US-amerikanischen Bewegung Move On inspiriert. Diese war besonders dafür bekannt, Online-Aktivismus als Werkzeug für politische Veränderungen zu nutzen. MoveOn.org startete 1998 als einfache Website und entwickelte sich zu einer bedeutenden NGO. Ihr Ziel? Menschen, die sich für progressive Politik einsetzen, digital vernetzen. MoveOn waren mit die ersten, die das Netz erfolgreich nutzten, um Menschen für progressive Politik und Demokratie professionell zusammenzubringen und ihnen eine Stimme zu geben. Ihre Methoden haben viele dazu inspiriert, ähnliche Wege zu gehen und sich aktiv in die Politik einzubringen. Vor 20 Jahren war dies ein relativ neues Konzept. Und Campaq musste als Pionier auf diesem Gebiet zahlreiche Herausforderungen meistern.
Naja, man macht auch Fehler am Anfang und ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Der war, wir wollten zu sehr erstmal zeigen, Online-Aktivismus funktioniert. Wir haben damals, das war 2004, eine Kampagne gestartet zu den Nebeneinkünften von Abgeordneten. Die war total erfolgreich. Pressekonferenz haben wir zusammen mit Transparency International gemacht und Mehr Demokratie, Pressekonferenz, 40 Journalisten, alle Medien haben darüber berichtet. Damals noch was völlig fancy Ding, eine Petition, die es heute überall gibt, Tagesschau und Spiegel und so weiter. Was passiert? Unser Server crasht. Wir hatten nicht genügend auf Bandbreite und Lastmanagement Fokus gelegt. Und dann haben wir ein halbes Jahr lang dran gearbeitet an dem Thema. Das war auch erfolgreich, weil am Ende kam wirklich eine Reform der Nebeneinkünfte, mehr Transparenzpflichten. Thema, was wir immer weiter auch begleitet haben. Mittlerweile ist da echt viel passiert. Im Nachhinein muss man sagen, wir hätten damals noch mehr darauf setzen müssen, schnell zu wachsen, weil ohne Menschen erreicht man nichts. Ich glaube, jede Organisation, die sich heute neu gründen würde, würde ich sagen, ja, mach beides. Zeig, dass du wirkst. Das haben wir gut getan. Aber guck auch, dass du richtig viele Leute in den Verteiler bekommst. Und das heißt, immer wieder nachschauen, was sind Themen, die Menschen gerade bewegen. Weil wenn man einen Verteiler von mittlerweile 3,5 Millionen hat und dann hat man politisches Gewicht. Wenn man Verteiler wie wir damals von null Adressen hatte, so haben wir gestartet, hat man natürlich nicht so viel politisches Gewicht. Also da hätte man ein paar Sachen besser machen können, aber am Ende hat es geklappt. Am Ende sind immer mehr Leute mit eingestiegen und es gab so die Momente, wo wir total gewachsen sind. Also ich erinnere mich an Fukushima, der Atomreaktor in Japan fliegt in die Luft. Wir starten innerhalb, haben eine ganze Nacht durchgearbeitet. Nach 12 Stunden ist die Petition dazu online. Und innerhalb von 3 Tagen sind wir um damals 150.000 Leute auf 500.000 gewachsen. Also das ist wirklich so ein viraler Moment. Und plötzlich kriegst du Leute in den Verteiler. Und man wird dadurch machtvoller, wirksamer und kann mehr verändern. Und ich glaube, das ist total wichtig.
Über die Jahre hat Campaq es geschafft, mehr als 3 Millionen Menschen zu gewinnen, die sich für progressive Politik einsetzen und aktiv an der Verteidigung unserer Demokratie beteiligen. Diese große und stetige wachsende Gemeinschaft belegt die Wirksamkeit und Relevanz ihrer Kampagnen.
Und die Wirkung von Protestbewegungen ist ja häufig viel indirekter. Da sieht man natürlich schon, dass wenn es die Protestbewegung nicht gegeben hätte, dann wäre wahrscheinlich vieles anders gelaufen. Wenn es Fridays for Future und Luisa Neubauer nicht gegeben hätte, dann hätten wir nicht jetzt einen riesigen Ausbau der Erneuerbaren. Dann wird es den Kohleausstieg so nicht geben. Aber das kann man immer nicht so 1:1 zueinander führen, wie das vielleicht direkt bei einem Politiker ist. Und das ist sicherlich auch ein Problem, dass die Wirkung nicht so direkt zu sehen ist, wie das vielleicht an einer anderen Stelle ist. Es ist genauso, mache ich was im Naturschutz und pflanze einen Baum, so wie ich das früher auch viel gemacht habe. Da habe ich große Streuswiesen angelegt und 20 Jahre später sitzt da jetzt eine bedrohte Art, ein Gartenrotschwanz oder ein Wenderhals als bedrohte Vogelart. Da habe ich viel direkter die Wirkung als ich habe jetzt 20 Jahre lang 100 Demos organisiert. Was haben die gebracht? Aber es braucht halt beides und es braucht auch die Dinge, wo man die Wirkung nicht so direkt sieht, aber mit ein bisschen Abstand halt schon sagt, ja, das brauchst.
Ein prägnantes Beispiel für Campaqs Arbeit ist die kürzlich gestartete Petition, die TikTok dazu auffordert, rechtsextreme Konten zu sperren, da diese klar gegen Nutzungsrichtlinien der Plattform verstoßen. Rassismus! Ein weiteres bedeutendes Beispiel ist die Kampagne gegen Björn Höcke, die zur größten Online-Petition in der Geschichte Deutschlands wurde. Ziel dieser Petition ist es, eine Grundrechtsverwirkung nach Artikel 18 des Grundgesetzes zu erreichen, um Höcke von der Teilnahme an Wahlen und der Bekleidung öffentlicher Ämter auszuschließen.
1,7 Millionen Menschen unterschreiben unsere Petition gegen Höcke. Die größte Petition, die es im Land je gegeben hat. Und gleichzeitig rufen wir diese Leute dann auf, geht auf die Straße, macht Massenproteste. Und die größte Protestwelle, die dieses Land jemals gesehen hat, ist in den letzten 3 Monaten entstanden gegen die AfD und Rechtsextremismus.
Hier ein kurzer Extra-Aufruf von mir. Ihr wisst, wie wichtig die anstehenden Europawahlen sind. Ein gigantischer Rechtsruck wird für ganz Europa befürchtet. Jetzt haben wir noch die Chance, dies zu verhindern. Dabei geht es nicht darum, Arschlöcher, die AfD wählen, von Besseren zu überzeugen, sondern alle anderen zu mobilisieren. Wenn alle, die gegen Faschismus sind, am 9. Juni auch so wählen, dann können wir zumindest für Deutschland einen Sieg der AfD verhindern. Capback hat deshalb ein großes Bündnis, unterstützt unter anderem von Bela B., aufgestellt. Dieses Bündnis ruft zu Demonstrationen auf, vom 23. Mai bis zum 8. Juli um den 75. Jahrestag unseres Grundgesetzes soll es so wieder zu einer massiven Protestwelle in Städten wie Leipzig, Stuttgart, Berlin und vielen anderen Orten kommen. Das Ziel ist klar, den Zulauf zu rechtsextremen Parteien stoppen und besonders junge Erstwähler ab 16 motivieren, demokratische Parteien zu wählen. Die rechtsextremen Parteien haben ihre Anhänger nämlich schon mobilisiert. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass wir alle zur Wahl gehen und ein Zeichen gegen rechts setzen. Lasst uns informieren, wählen gehen und mitbestimmen. Es ist super wichtig. Für mehr Infos checkt rechtsextremus-stoppen.de und lasst uns das zusammen durchziehen.
Vielleicht haben wir wirklich auch als progressive Linke viele Leute im Land, die kleinen Leute im Land nicht mehr erreicht. Haben sehr viel über kulturelle Fragen gestritten, viel zu wenig um sozioökonomische, haben beim Klimaschutz immer irgendwie gesagt, ja, das müssen wir mit sozialer Gerechtigkeit zusammendenken, aber richtig konkret gemacht und richtig wichtig war es uns vielleicht doch nicht. So, also haben wir eigentlich noch eine Identitätserzählung, die eine progressive Linke zusammenführt? Haben wir wirklich auch noch das Gefühl, ja, das ist am Ende Klimaschutz auch eine Klassenfrage. Das ist was, wo die Leute eben nicht den Eindruck haben, ja, das können sich die Reichen im Land leisten, aber die oben in Berlin, die entscheiden das. Und für uns interessiert sich niemand und sich dann in die Ecke gedrängt fühlen von Klimaschutz und sagen, okay, wenn die da jetzt alle Klimaschutz machen, was ja nicht mal stimmt, dann ist das Einzige, was die jetzt aufhält, AfD zu wählen. Und das dann in einer Kombination mit einer AfD, die überall einfachste Lösungen propagiert, die einfache Narrative hat, Desinformation, Lügen verbreitet, mit Bots arbeitet, wo wir vielleicht auch nicht verstanden haben genügend, wie man gut kommuniziert. So, also auch wir als CapPact haben TikTok verschlafen, so wie alle linksprogressiven TikTok verschlafen haben. Und die AfD erreicht da gerade eine junge Generation. Also wo man vor 5 Jahren noch dachte, jetzt entsteht die Generation Fridays for Future, entsteht gerade eine Generation junge AfD bei TikTok, weil dort ganz viele Leute erreicht werden. Und vielen in der progressiven Linken war das wahrscheinlich alles viel zu bäh, da sich jetzt auf TikTok zu begeben. Jetzt gibt's Reclaim TikTok, jetzt wachen alle auf. Aber das zeigt, wir haben schon auch selber Fehler gemacht und müssen echt schauen, unsere Kommunikation zu verbessern, das, was wir in den Mittelpunkt stellen, politisch zu verbessern, um wieder attraktiver zu werden und um ganz klar zu verhindern, dass Leute AfD wählen. Und natürlich ist auch die Ampel in ihrer Politik eine einzige Katastrophe, dass der Eindruck entsteht, die streiten sich nur, die interessieren sich für vieles nicht, Scholz überhaupt nicht kommunizieren kann. All das nutzt der AfD. Und da müssen wir echt schauen, uns anders aufzustellen. Auch wenn ich an die Demonstrationen denke, da gab es welche, die waren sehr, sehr gut jetzt im letzten Januar, Februar, März. Sie haben wirklich viele Leute angesprochen, auch die Mitte der Gesellschaft. Aber dann gab es auch andere Demonstrationen, da hatte ich den Eindruck, die werden überfrachtet von links. Da wird dann ganz viel über Migrationspolitik geredet und so weiter. Das ist ja alles richtig, das ist auch wichtig. Aber wenn ich ganz viel eine Demonstration, die erstmal für Demokratie ist und gegen Rechtsextreme, überlade mit allen möglichen anderen Themen, dann ist natürlich das Zusammenhalt-Ding, das noch alle eint, wird immer kleiner. So, und auch da muss ich schauen, bleibe ich anschlussfähig als progressive Linke? Kommuniziere ich in einer Weise, dass die Leute nach einer Demo am Ende nach Hause gehen und sagen, wow, war das ein gutes Erlebnis, war meine erste Demo, auf die nächste gehe ich wieder und nicht, oh, was haben die da alles von der Bühne erzählt? Mit den meisten war ich ja gar nicht sicher, ob ich das richtig finde, ah, ich gehe da nicht wieder hin. Also auch das ruft eine progressive Linke auf, sehr genau zu gucken, wie kommuniziert man und wie macht man das strategisch klug. Ja, ich glaube, diese Europawahl am 9. Juni ist immens wichtig. Die AfD hatte eigentlich vor, ihre Rekordergebnisse in den Umfragen auch wirklich an den Wahlurnen an Stimmgewinne an den Wahlurnen umzuwandeln. Und wir setzen alles daran, dass das nichts wird. Und ich glaube, diese Wahl ist eben auch für Europa äußerst entscheidend. Wenn es wirklich so eine Rechtsverschiebung gibt, wenn die Rechtsradikalen im Europaparlament stärker werden und die Konservativen immer wieder zusammenarbeiten mit ihnen, das haben wir ja leider in den letzten Monaten gesehen, dann ist eine progressive Politik aus Europa nicht mehr zu erwarten. Wir hatten den Green New Deal, also wirklich die Transformation Europas, sozial und ökologisch gedacht, zu einer klimagerechten und einer umweltgerechten Gesellschaft, auch gegen die Artenkrise und für mehr Artenvielfalt. Und das Problem ist ganz klar, wenn, wie das in den letzten Monaten passiert ist, die Konservativen und die Rechtsradikalen in einem Parlament, wo die Rechtsextremen noch stärker sind, weiter kooperieren, dann fällt Europa als der große Motor von Transformation aus. Und dann wird auch vieles von dem, was Europa an Defiziten hat, nicht bekämpft. Dann wird Europa nicht demokratischer, dann wird Europa nicht sozialer. Dann wird Europa nicht immer mehr integrieren auch, sondern dann wird es in Europa der Rückschritte und der Renationalisierung geben. Und das ist extrem gefährlich. Deswegen ist diese Wahl total wichtig. Was wir jetzt erreichen müssen, ist, dass die Wahlbeteiligung nach oben geht. Wir hatten bei der letzten Europawahl 61% Wahlbeteiligung, bei der Bundestagswahl waren 76% und dieses Delta von 15% dazwischen, das wollen wir möglichst klein bekommen. Das heißt, wir wollen viele Menschen, die eigentlich proeuropäisch sind, die progressiv denken, die zumindest demokratisch denken, dafür sorgen, dass die am 9. Juni nicht am Badesee liegen und irgendwann um 18.30 Uhr sagen, ach Mist, ja, da war noch eine Wahl, ach, die war ja eh nicht so wichtig, ob ich da jetzt wirklich hingegangen sein sollte. Sondern nein, die sind morgens um 9 schon am Wahllokal und sagen, ich wähle heute, weil diese Wahl ist entscheidend, ich kann die AfD abwählen oder noch besser, sie haben vorher Briefwahl gemacht und können dann ganz beruhigt am Badesee liegen. Und auf jeden Fall gucken sie um 18.30 Uhr auf ihr Handy und sehen, der Balken der AfD ist bei Weitem nicht so nach oben geschnellt, wie das die Hoffnung der AfD war. Und wir haben alle zusammen da richtig was gewuppt. Was wir konkret machen wollen, Demonstrationen entstehen lassen. Einmal welche in den ganz großen Städten, in Berlin, Hamburg, München, in Leipzig, in Stuttgart, Frankfurt, Köln. Und da so, wir nennen das ein bisschen sowas wie Festival-Demos. Also nicht nur Rede an Rede, sondern ganz viele Künstlerinnen. Also die Bella Bs, Campinos, Krönemeyers, aber auch jüngere Künstlerinnen dieser Republik sollen auf den Bühnen stehen. Und jeweils die Followerinnen, die sie haben, mit ins Publikum bringen, sodass das richtig groß wird. Und sie sollen das tun, was die Ärzte die Tage schon gemacht haben, einen neuen Song produzieren, wo sie sagen, geh wählen, wähl die AfD ab. Oder Bella B. auch auf unserer Pressekonferenz sitzt. Genau solch engagierte Künstlerinnen braucht es, die dann in den sozialen Medien sind, die dort junge Leute erreichen, aber überhaupt Leute erreichen, die vielleicht sonst nicht zur Wahl gehen würden. Das heißt, die, wir nennen die mal Stay-at-Home Progressives, also Leute, die vielleicht noch zu Hause geblieben wären, die kriegen wir an die Wahlurnen. Und die zweite Gruppe, wir nennen sie Switcher.
brauchen wir auch. Das sind Leute, die das letzte Mal noch demokratisch gewählt haben, jetzt aber überlegen, rechtsextrem zu wählen oder die AfD zu wählen und immer dachten, naja, der Höcke ist vielleicht rechtsextrem, aber nicht die ganze Partei. Und das ändert sich gerade. Viele haben den Eindruck, oh, diese Partei ist rechtsextrem. Und darin müssen wir sie bestärken, dass, weil viele wollen nicht eine rechtsextreme Partei wählen und davon abhalten, am Ende AfD zu wählen. Gerade wenn man ins europäische Ausland schaut, sieht man ja, wie das konkret passiert. Ja, wenn ich gucke, die PiS-Regierung in Polen, die versucht hat, Richter der Mitte aus den Gerichten zu drängen und eigene Rechte reinzubringen. Wenn ich Viktor Orbáns Ungarn anschaue, da hat man ja genau schon die Entwicklung, wie eine unabhängige Justiz geschwächt wird, wie ein Verfassungsgericht auf Linie gebracht wird, wie Pressefreiheit unterwandert wird, wo dann vielleicht auch so ein Podcast wie hier irgendwann nicht mehr möglich ist. Und das sind natürlich alarmierende Beispiele. Und wir müssten hier auch den Anfang wehren, wenn 400 Polizisten anscheinend rechtsextrem sind und Verschwörungstheorien angehören. Es gibt natürlich viele Zehntausende Polizisten in diesem Land und Polizistinnen. Aber trotzdem, das sieht man ja auch immer wieder in Chats und so weiter, wie schnell das Oberhand gewinnen kann oder auch wie wir das Verfassungsgericht schützen müssen und so weiter. Also da viel zu tun ist total wichtig, weil die Strategie von dem Kubitschek von den Denkern der neuen Rechten, die ist ganz klar, nicht nur in den Parlamenten zu sein, sondern auch sonst die Institutionen zu übernehmen, öffentlich hegemonial zu werden, die öffentliche Stimmung zu bestimmen, andere Meinungen zur Seite zu drängen. Und das heißt, wir müssen es weit breiter denken als nur über Wahlen. Aber das ist dann schon auch die Basis. Und auch, dass die AfD bei TikTok und in den sozialen Medien so erfolgreich ist, liegt auch daran, dass sie im Bundestag ihre 10 Millionen bekommen und da mittlerweile Social-Media-Teams haben, die die ganze Zeit aus dem Bundestag heraus Sachen posten und Clips machen, die total erfolgreich sind und auch damit versuchen, dominant im Land zu werden. Also wir müssen die AfD an den Wahlurnen bekämpfen und auch rechtsextreme Strukturen, aber eben auch weit darüber hinaus. Ja, man wundert sich schon, wie lange wir noch gesagt haben, nie wieder. Und dann kommen plötzlich doch sehr vieles wieder, ja, wo man dachte, das liegt weit hinter uns. Und es gibt von Erich Kästner dieses 1928 war der Moment, wo der Schneeball losgegangen ist in der Weimarer Republik, der dann sich am Ende in eine Lawine verwandelt hat. Und wir wissen nicht, ob 2024 das neue 1928 war, wo Kästner sagt, das war der letzte Moment, wo man den Schneeball noch hätte zertreten können, weil die Lawine war da nicht mehr aufzuhalten. Und das ist frustrierend zu sehen, dass da wieder ein Schneeball unterwegs ist. Und auch, dass wir uns dem widmen müssen, also dass wir so viel in Abwehrkämpfen sind, wo doch gleichzeitig eine Klima- und eine Artenkrise eskaliert, wo die soziale Ungleichheit im Land immer größer wird und man doch eigentlich Dinge nach vorne erreichen müsste und nicht das, was lange als fest gesichert galt, verteidigen muss. Freiheitsrechte, Demokratie, Pressefreiheit, eine offene Gesellschaft. Ich glaube, es gibt erstmal eine Verdrängung, die gibt es sogar, glaube ich, bei uns allen. Also wie massiv diese Klimakrise mittlerweile ist. Man hält es kaum aus, wenn man es nicht auch ein Stück weit verdrängen würde. Und man muss, glaube ich, da die gute Balance finden zwischen, dass die Leute und die Menschen nicht den Eindruck haben, wir sind ohnmächtig. Das hilft ja eh alles nichts mehr. Die Apokalypse kommt, aber eben erst übermorgen und so lange lebe ich noch nicht. Und auf der anderen Seite doch den Eindruck haben, ja, das macht einen Unterschied, wenn ich was bewege. So. Das heißt, wir müssen Leute aktivieren mit guten Botschaften Und wir müssen immer wieder im Konkreten zeigen, da kannst du einen Unterschied machen. So. Und auch, dass sich Klimaschutz anfühlt zum Mitmachen. Also diese Riesenbewegung, die es gerade gegeben hat für Balkonsolarkraftwerke. Die bringen ja gar nicht so viel Strom am Ende, aber 400.000 Leute haben sich so ein Ding aufgestellt. Und damit kriegt plötzlich Klimaschutz wieder was von Mitmachen. So. Und ich glaube, so müssen wir schauen, dass progressive Veränderung nicht was ist, wo ich verzichte, wo was keine Lust macht drauf, sondern nee, wo ich Teil einer Bewegung bin, wir zusammen was wuppen können, wir zusammen was reißen können, damit also sozusagen die Krise nicht so riesig erscheint, dass man da nichts mehr tun kann, sondern ja anfangen kann, kleine Angebote zu machen. Und gleichzeitig darf man dann natürlich auch nicht den Leuten das Bild geben, okay, du hast deine Balkonsolaranlage draufgesetzt, wenn du jetzt wieder fliegst, ist kein Problem, und auf die letzte Demo musst du auch nicht gehen, passiert ja jetzt was. Auch da wieder eine Balance zwischen direkt was tun, aber die Notwendigkeit eben auch sich politisch einzumischen. Also ich glaube, die sozialen Medien sind gar nicht zu überschätzen, wie wichtig sie sind für die Meinungsbildung mittlerweile im Land, wie wichtig sie sind und auch öffentlich Stimmung zu machen. Wir haben das beim Heizungsgesetz gesehen, wie schnell da auch Fake News dabei war. Und wenn dann die Regierung noch kommunikative Fehler macht, wird es noch schlimmer. Und ich glaube, das Problem sind natürlich die Algorithmen dort, dass die zugespitzte Botschaften, falsche Botschaften mit Lügen, die aber dadurch dann natürlich noch mal mehr nach Skandal klingen, weil sie aus Lügen bestehen, extrem belohnen und solche Botschaften nach vorne pushen und auch die Mechanismen um Hass, um Hetze, um Desinformation im Netz wieder rauszufiltern, halt bei weitem nicht stark genug sind. Und das belohnt Dinge, die einem aufgeklärten, demokratischen, vielfältigen Diskurs, einer wirklichen Debatte völlig entgegenstehen. Also dann ist am Ende das Hassgeschrei das, was die sozialen Medien erfüllt und nicht eine differenzierte Debatte. Das ist total gefährlich und führt eben am Ende doch genau dazu, dass immer mehr Menschen, die vielleicht auch politisch sich nicht so tief damit beschäftigen, sich dann der AfD zuwenden oder rechtsextremen Strukturen oder Verschwörungserzählungen zuwenden. Das ruft uns als progressive Linke auf, sehr genau zu gucken, wie ist unsere Kommunikation, wie kann die auch zugespitzter werden, ohne die Faktentreue zu verlassen. Also ganz klar zu sagen, wir argumentieren auf Basis von Fakten, von Evidenzbasierung. Bei uns gibt's keine Fake News, aber eben dann doch gut auch zu erklären. Und wir haben gerade jetzt eine Studie nochmal rausgegeben, was ist beim Heizungsgesetz fehlgelaufen? Und da hatte die Gegenseite einfache Narrative, die haben was von Technologieoffenheit geredet, obwohl sie damit die Wärmepumpe zerredet haben, die einzige Technologie war, die wirklich gerade neben Wärmenetzen gut funktioniert. Aber dann haben die Erzählung gehabt, auch dass alle Leute sozial im Regen stehen würden. Der Habeck kommt in den Heizungskeller und reißt jedem die Heizung raus, obwohl das eine Transformation über 20 Jahre war und obwohl es ganz viel sozialer Flankierung gab. Aber wir haben eben dann auch nicht gut dagegen gehalten. Auch die Umweltverbände haben sich mit dem Thema Heizungsgesetz überhaupt nicht beschäftigt. Das war denen viel zu technisch. Auch wir als Campact haben nicht genügend gemacht. Und am Ende ist durch dieses Heizungsgesetz insgesamt die Debatte gekippt. Viele Leute haben den Eindruck, Klimaschutz ist was, was gegen sie läuft und nicht eine Hoffnungserzählung auf eine bessere Gesellschaft, eine demokratischere Gesellschaft, gute Jobs. Wenn ich mir anschaue, wie Biden das gemacht haben mit dem Inflation Reduction Act in den USA, der hat eine Hoffnungserzählung vom Klima gebracht. Und ich glaube, solche Hoffnungserzählungen, die brauchst und weniger, und dafür müssen wir uns sehr, sehr gut aufstellen, weil der Gegner, und das sind die Rechtsextremen in diesem Fall, die sind verdammt gut aufgestellt und die nutzen die Algorithmen und die nutzen die Logiken von Social Media, um alles zu dominieren. Jetzt sind wir herausgefordert, da sehr, sehr gut zu sein und allen Fokus darauf zu legen.
Und wie kannst du jetzt bei Campact mitmachen? Campact bietet über die Plattform WeAct die Möglichkeit, eigene Petitionen zu starten und sich direkt zu engagieren. Campact macht dauernd einfache Angebote, um mitzumachen. Infos teilen, demonstrieren gehen, eigene Proteste organisieren und unterstützt zu werden.
Die Menschen kommen zu uns eigentlich vor allem in Momenten, wo politisch richtig was passiert und viele auch den Eindruck haben, ich leite das jetzt mal an Freunde weiter. Also unsere Petition gegen Höcke und dass der sozusagen das passive Wahlrecht verliert, das haben einfach Hunderttausende weitergeleitet. Und dann sind innerhalb von 3 Wochen 700.000 neue Menschen zu uns gekommen. Und das ist natürlich in so ein Moment, wo wir dann wachsen und wo wir richtig viele werden und wo wir dann auch sagen, ja, und jetzt nehmen wir die Leute, im Englischen sagt man, auf so eine Ladder of Engagement mit. Also so eine Leiter des Engagements zu sagen, super, dass du eine Petition unterschrieben hast, aber die Petition am Ende wird nicht alleine den Unterschied machen, sondern du kannst gerne mehr tun. Schreib dem Abgeordneten, dass er doch jetzt sich für ein Verbot der AfD einsetzen muss in den Bundesländern, wo die klar rechtsextrem ist. Werd aktiv vor Ort, damit die Buchhandlungen an den Bahnhöfen, das Compact-Magazin, das leider so ähnlich heißt wie wir, also dieses rechtsradikale Magazin oder Magazin der neuen Rechten rausnimmt, was jetzt auch passiert ist durch den Druck.
Compact ist nicht zu verwechseln mit Compact, dem rechtsradikalen Magazin. Campact steht für gegenteilige Inhalte, fest auf dem Boden der demokratischen Werte und für progressive Politik gegen jegliche rechtsextreme Tendenzen.
Geh vor Ort auf die nächste Demo oder organisier sogar eine und in bestimmten Situationen, wo wir sagen, ja, mach auch zivilen Ungehorsam, wie wir damals immer wieder darüber informiert haben, was Ende Gelände gegen Kohlekraft tut und dass da tausende Leute in weißen Overalls in die riesigen Kohlegruben gehen und sich vor die Kohlebagger setzen. Also auch das brauchst. Also das ist wirklich vom der Unterschrift bis vom Kohlebagger setzen ist für viele ein Weg und die einen sagen, nee, für mich passt nur die Demo-Teilnahme, für die anderen sagen, für mich passt durchaus aber auch vor Ort was organisieren. Und jeder muss das schauen, aber genau solche Angebote wollen wir mit Campact machen, um Menschen zu aktivieren und sagen, ja, sei Teil einer Bewegung, sei Teil von Protesten. Und ich glaube, was Campact auch sehr ausmacht, ist es immer zusammenzudenken mit anderen Akteuren. Also wir sind sehr häufig die Organisation, die Netzwerke zusammenbringt, die Bündnisse zusammenbringt, die auch, sagen wir mal, aktivistische Aktivitäten und die von klassischen Verbänden zusammendenkt. Und sagt, in so einem Moment wie der Hambacher Wald, da sind Aktivisten oben in den Bäumen, die Bäume sollen gefällt werden, alle Medien schauen danach, was brauchst du denn jetzt? Jetzt brauchst du eine Großdemo, damit es Unterstützung gibt. Jetzt brauchst du Waldspaziergänge, damit die Aktivisten besucht werden. Und plötzlich waren da 17.000 Leute auf dem Waldspaziergang. Jetzt brauchst du Leute, die sich vor die Kohlebagger setzen oder auf die Gleise, wo die Kohlezüge mit der Braunkohle in die Kraftwerke fahren. Also unterstützen wir Ende Gelände. Und da ist Campact dann viel in der Rolle zu sagen, okay, lass uns verschiedene Organisationen zusammenbringen und lass uns jetzt zum Beispiel so eine Großdemo hinstellen. Das funktioniert natürlich auch nur mit unserem Verteiler, indem wir 3,5 Millionen Menschen aufrufen können. Werd aktiv und komm zur Demo. Und die auch aufrufen können, Spende, weil so eine große Bühne und das innerhalb von wenigen Tagen organisiert, kostet schnell richtig viel Geld und große Lautsprecheranlagen. Und da brauchst du dann auch 10.000, die was spenden, damit das alles möglich wird. Und da haben wir, glaube ich, wirklich einen sehr, sehr aktiven Verteiler und können dadurch sehr viel erreichen.
Für hier und heute war es das zu Campact. Besucht ihre Homepage, um mehr über aktuelle und zukünftige Kampagnen zu erfahren und schaut in den Shownotes dieser Folge für weiterführende Links. Bleibt auf jeden Fall dran für die nächste Episode, in der wir uns einem speziellen Netzwerk widmen, das von Campact mit ins Leben gerufen wurde. Zusammen gegen rechts. Bis dahin bleibt engagiert und vor allem informiert. Alle wichtigen Infos findet ihr unter wiekannichwasbewegen.de oder in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, positiv bewertet und vor allem, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Wie kann ich was bewegen? Ist eine Produktion der Part GmbH für digitales Handeln.